Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das soll Heraklit von Ephesus gesagt haben, schon 540 bis 480 vor Christus hat er gelebt. Schon ein älterer Satz. Ja, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Thema heute hier im Gottesdienst. Wie gelingt Veränderung dauerhaft? Ja, Veränderung. Ich habe gedacht, damit alle ankommen, strömt er noch fleißig. Manche haben sich vielleicht auch nach der Funkuhr gerichtet. Funkuhr, ja, hat wohl keinen Funkkontakt, die geht ein bisschen nach. Egal, herzlich willkommen. Ein Morgenlied, ein Begrüßungslied, wo es um Veränderung geht, hatte ich mal nachgeschaut. Und ich denke, vielleicht passt ganz gut das Lied »Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt«. Und damit wollen wir jetzt starten. Zu Beginn jetzt gemeinsam beten und möchte dazu bitten, wer kann dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen für den Tag, den du uns schenkst, für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen, für das schöne Wetter, das wir haben, für die Sonne, die uns lacht. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir den Frieden, was wir gerade auch gesungen haben, hier schon seit über 70 Jahren haben dürfen. Wir wissen, dass es in der Welt nicht so ist. dass es Krieg gibt. Wir haben auch gerade wieder von Anschlagsopfern gehört in Tunesien. Es gibt so viel Hunger. Herr, wir wollen dich bitten, dass du den Leuten, die Einfluss haben, die Hand führst, dass sie dort, wo sie das ändern können, das ändern. Führe auch unsere Hand und unsere Gedanken, das zu tun, was wir tun können. Wir wollen dich bitten für unsere Regierung hier im Bundesland, im Land, dass auch sie die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wollen dich bitten für unsere Kranken. Sei du bei ihnen, stärke du sie. Ja, und segne diesen Gottesdienst. Wir wollen beten gemeinsam mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, heute soll es um Veränderungen gehen. Und eine Veränderung ist schon auffällig gewesen, als man sich das Predigtmanuskript anschaute. Dort stand nicht der Rolf Cyrus drauf oder der Arne als Prediger für heute, sondern Jörg Bussemeier. Und dann wollen wir das gleich mal die Gelegenheit nutzen und den Jörg vorstellen. Komm doch mal bitte vor. In der Vorbereitung hat ihm jemand gesagt, ich gebe dir schon mal das Mikrofon, der hat hier schon zweimal gepredigt und wusste auch so ungefähr die Themen, um die es ging. Und da hatte ich mal nachgesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich schon mal gehört habe, aber du sollst ja schon mehrfach hier gepredigt haben. Da schrieb er zurück, kann nicht sein. Das letzte Mal habe ich hier laut meines Wissens am 25.03.2012 gepredigt. Dachte ich, er hat einen Kalender, habe ich auch, habe mal zurückgeschlagen. Ja, da hatte ich gerade Kigo-Musik oben gemacht, deswegen konnte ich ihn nicht gehört haben. Also unsere Aussagen passten schon irgendwo. Ja, Veränderung. 2012 war er das letzte Mal hier. Jörg, privat, so du, deine Familie, FEG Holzwickede, wo du zu Hause bist. Was hat sich denn so verändert seit 2012?
In 3 Jahren, denke ich, verändert sich eine Menge, auch wenn man das nicht so bewusst immer wahrnimmt. Also vor 3 Jahren habe ich hier gestanden als Mitarbeiter von Campus für Christus, Teilzeitmitarbeiter im Bereich biblische Finanzprinzipien. Da habe ich euch eine Predigt zum Thema Finanzen gehalten. Dieser Arbeitszweig bei Campus ist inzwischen ausgelagert. Der heißt nicht mehr Crown Life, der heißt jetzt Kompass, hat mit Campus nichts mehr zu tun, ist nur noch befreundet und ich bin nicht mehr dabei. Ich habe mich entschieden, dort aufzuhören mit dieser Teilzeitmitarbeiterschaft und bin nach reiflicher Überlegung und nach vielen, ja, wirklich vielen schweren Kämpfen habe ich mich entschieden, für die Gemeindeleitung in Holzwickede aufstellen zu lassen. Ich bin also insgesamt 3-mal angefragt worden, ob ich nicht in eine Gemeindeleitung will. Und ich bin 2-mal weggelaufen und ich habe gesagt, jetzt beim 3. Mal machst du es nicht wie Jona und gehst in die falsche Richtung, sondern du gehst in die Gemeindeleitung in Holzwickede. Und um dafür Zeit zu schaffen, denn das ist ein sehr zeitaufwendiger Job. Ich danke allen, die hier in der Gemeindeleitung sind. Ich weiß das inzwischen, was das bedeutet, in einer Gemeindeleitung zu sein. Also das ist schon wirklich sehr, sehr zeitaufwendig und sehr aufregend, aber auch spannend, am Reich Gottes mitbauen zu dürfen. Was hast du noch gefragt?
Privatfamilie und
Holzwickede. Holzwickede, ja. Wie geht's der Tochter? Also, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, dass wir wirklich die Tochter sind. Ja, wir sind die Tochter und wir sind bei 24 Mitgliedern auf dem Papier. Da sind mindestens 2 von gefährdet und von daher haben wir diese Zahl, die magische Zahl 25, ab der man selbstständig werden kann, noch nicht erreicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so unser dringendstes Ziel ist, diese Selbstständigkeit. Wir sind sehr, sehr glücklich mit dieser tollen Mutter im Hintergrund. Also vielen Dank, dass ihr uns den Rolf Cyrus leiht, Wir dürfen den Bit bezahlen, einen einzigen Tag, also das ist nicht viel, das weiß ich, aber wir zahlen den ein bisschen mit und er engagiert sich sehr bei uns in Holzwickede. Also er ist dort regelmäßig im Gottesdienst, predigt, genauso wie der Arne, nicht ganz so häufig, aber er ist regelmäßig dort. Er begleitet unsere Brunch-Gottesdienste, er begleitet uns in der Gemeindeleitung, er ist dort im Kinder-Kino-Bereich ganz aktiv und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ihn haben, dass wir ihn sozusagen von euch ausleihen dürfen. Privat hat sich bei mir nicht so viel jetzt verändert, außer dieser Gemeindeleitungswechsel. Inzwischen haben wir uns geeinigt, wie lange wir verheiratet sind. Das war beim letzten Mal ein kleiner Disput zwischen meiner Frau und mir, wie wir das rechnen. Also ich soll jetzt sagen, über 30 Jahre und dann stimmt es. Und dafür bin ich auch dankbar, denn das ist Gnade. Das war nicht immer leicht und wir hatten eine schwere Zeit. Während des Hausbaus hätte das auch an die Existenz gehen können. Das ist also sehr, sehr schön, dass das so lange gehalten hat. Danke dafür, Elke. Unsere Kinder sind aus dem Gröbsten raus, die studieren. Der Julius, unser Jüngster, macht ein duales Studium als Fitnessökonom. Das ist irgendwie so eine Art Mischung aus Fitnesstrainer und Betriebswirt. Kannte ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt, aber es passt genau in seine Lebenssituation. Er spielt wahnsinnig gerne Fußball, hat damit jetzt fast aufgehört, weil er keine Zeit mehr dafür hat, weil er jetzt als Schiedsrichter unterwegs ist. Und inzwischen hat er eine Berufung bis zur Landesliga, dass er in der Landesliga an der Linie pfeifen darf. Und das ist schon ein sehr, sehr steiniger Weg, da hochzukommen. Er darf richtig pfeifen. Okay, dann weiß ich es falsch. Er darf richtig pfeifen in der Landesliga. Auf jeden Fall, das ist toll, diesen Weg, den er da beschritten hat. Was war noch? Reicht das?
Wir hören ja noch mehr von dir.
Ja, also worauf ich noch hinweisen möchte, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ihr habt alle auf diesen Zetteln, auf den Plätzen diesen Zettel gefunden. Das ist die erste gedruckte Einladung zu ProChrist Live in Holzwickede. ProChrist Live ist etwas komplett anderes als diese bisherigen bekannten per Beamer übertragenen ProChrist-Veranstaltungen, wo Ulrich Parzani gepredigt hat. ProChrist Live bedeutet, dass wir wirklich einen Prediger vor Ort haben. Martina Walter aus Wuppertal, sollte einigen in Dortmund bekannt sein, der Name, denn sie war hier im EC sehr aktiv. Also in Holzwickede hat sie Bekannte wieder getroffen. Die kommt in der 45. Kalenderwoche im November zu uns, 2. bis 8. November wird sie bei uns predigen, an jedem Abend. Und das ist keine Veranstaltung für Holzwickede, das ist auch keine Veranstaltung für die FEG, sondern das ist eine Veranstaltung für Jesus. Und es wird dort nicht aufgerufen zu einer Mitgliedschaft für Holzwickede, sondern es wird dort aufgerufen zu einem Bekenntnis zu Jesus. Und wohin die Leute hinterher gehen, ob die nach Dortmund gehen, ob die nach Schwerte gehen, ob die nach Unna gehen oder wo auch immer hin, ist vollkommen egal. Also bitte, wenn ihr Bekannte habt, die in der Gegend wohnen, ladet sie ein, betet für sie, schreibt die Namen auf diesen Zettel, legt das in eure Bibel, nehmt das ernst. Es ist uns eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung, als kleine Gemeinde diesen mutigen Schritt zu machen, ProChrist zu veranstalten. Das hat uns viel Kraft gekostet und wird uns auch viel Kraft weiterhin kosten. Und wir freuen uns über jeden, der sich ansprechen lässt, dort mitzuarbeiten, auch aus der Muttergemeinde. Also wir brauchen mit Sicherheit noch Gesprächspartner, wir brauchen andere Leute. Ich werde euch über den Alle-Verteiler weiter auf dem Laufenden halten.
Danke. Bis einfach mit. Okay. Ja, Veränderungen. Ferien haben jetzt angefangen. Ich bin froh, dass so viele Plätze besetzt sind. Man kennt das aus Ferienzeiten ja mitunter auch ganz anders. Was man vielleicht nicht so gerne hört, die Tage werden jetzt kürzer. Der längste Tag war vorbei. Auch eine Veränderung, die so schön schleichend ist, dass man es mal nicht so richtig merkt, aber es jeden Tag ändert sich da was. Änderungen in der Gemeinde sind auch im Vorfeld schon, deuten sich an. Draußen hängt der Plan, wie das hier mit der Bebauung werden soll. Hier soll ja Aldi in die Nähe kommen. Auch da ändert sich was. Ja, nach unserem Mailwechsel 25.03.2012, habe ich auch mal überlegt, was hat sich denn so bei mir eigentlich geändert? Von der Arbeit her, ich mache mal noch die gleiche Arbeit, bin mit der gleichen Frau verheiratet, die Kinder haben weder geheiratet noch sich scheiden lassen. Enkelkinder habe ich auch nicht. Hat sich eigentlich was geändert seit 2012? Ja, dann dachte ich, ich habe ja nicht nur einen Kalender, ich habe ja da auch so eine Liste, die ich führe, wo ich mich auf die Waage stelle und das eintrage. Guck doch mal nach, ob du da auch was hast. Kann ich ganz stolz sein, waren ganz genau 10 Kilo mehr damals. Bin ich ganz froh drum. Aber nicht alles hat sich in den letzten 3 Jahren positiv verändert. Ich habe auch darüber nachgedacht, kurz davor, vor diesem Termin, hatte meine Schwägerin mit trotz schwerer Krebserkrankung ihren 44. Geburtstag noch gefeiert und verstarb wenige Monate später. Und da dachte ich doch, es hat sich doch was geändert. Ich gehe anders mit dem Gebet um. Man sagt ja, Not lehrt beten, aber das waren schon Zeiten, wo wir wirklich viel gebetet haben, wo man sich auch Gedanken über Formen des Gebets gemacht hat. Und meine Haltung, meine Erfahrung auch mit dem Gebet sind anders geworden. Ich denke, das ist eine Sache, die auch für uns alle wichtig ist. Und solche Veranstaltungen wie letztens, so ein Gebetsabend, ich glaube, wer da ist, der hat gemerkt, was das bedeuten kann, was das für Kraft gibt, was das für eine Gelegenheit ist, Gottes Nähe kennenzulernen. Und ich kann euch versprechen, da waren noch viele Plätze frei. Ihr könnt da beim nächsten Mal wirklich herzlich mitbeten und auch vielleicht nur stundenweise. Es ist eine Erfahrung, probiert es einfach mal aus. Ja, Erfahrung über Veränderungen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, Veränderungen, suche da noch Lieder aus. Was könnte mir da noch passen? Und ich bin über ein Lied gestolpert, da erinnere ich mich an meine Kinderzeit. Da war ich mit der Familie damals im Urlaub bei einem Konzert, wo jemand eigene Lieder und Gemeindelieder gesungen hat, mit begleitet mit seinem eigenen Cello, so ein Konzert im kleinen Rahmen. Und was er damals gesagt hat, ist sinngemäß ein ganzes Stück hängen geblieben. Ich bin aufgewachsen schon seit über 40 Jahren mit der Trompete im Posaunenchor und da gab es ein Lied, was immer große festliche Vorspiele hatte, Sonne der Gerechtigkeit. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Dom, 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 dom. Da kann man wunderbar einen Bläsersatz draus machen. Sonne der Gerechtigkeit. Aber wenn man sich den Text anguckt, dann könnte man da auch sehr gut einen Blues draus machen. Denn es kommt immer wieder der Vers, erbarm dich Herr. Und das, um was es dort geht in den Text, das ist nicht der strahlende Glaube, sondern das, was auch so schief läuft. Und da denke ich, wenn es um Veränderungen geht, da können wir auch dieses alte Gemeindelied einfach nochmal singen. Das wollen wir jetzt tun. Sonne der Gerechtigkeit. Thank you.
aufgeregter, als ich gedacht habe. Ich habe vergessen, meine Tochter zu erwähnen. Meine Tochter war ein Jahr lang freiwillig in Ghana und ist jetzt wieder zurück und studiert in Göttingen. Das noch als wichtiger Nachtrag. Als Konstante wollte ich eigentlich auch noch sagen, ich bin ein Christ, der noch im Werden ist. Auch das hat sich nicht verändert. Und von daher bin ich weiterhin kein Theologe. Soll ich anders machen? Okay. Danke dir. Also ich halte diese Predigt zuallererst mir selber. Als Fragender und Hinterfragender. Weil ich weiß, dass ich das, wovon ich jetzt nur spreche, selber am nötigsten habe. Ich verabreiche mir sozusagen selber die Arznei, die ich heute mit euch teilen möchte. Welche Gefühle verbindest du mit dem Wort Disziplin? Für mich ist das Wort etwas negativ besetzt, weil sich bei mir bei dem Wort immer ein schlechtes Gewissen aufbaut. Ein Gefühl der Unterlegenheit. Tja, wenn du nur mehr Disziplin hättest, ja dann, wenn man es wirklich will, dann schafft man das auch. Du musst dich nur mehr anstrengen, tschakka, verheißen diverse Erfolgsratgeber, aber bei mir meistens erfolglos. Andere Ratgeber behaupten, vergiss das mit der Disziplin. Jeder Mensch ist zu 100% diszipliniert. Es sind deine Gewohnheiten, die dich weiterbringen. Okay, das klingt für mich schon etwas angenehmer. Ich soll mich auf gute Gewohnheiten konzentrieren. 21 Tage am Stück und schwupps hat sich eine Verknüpfung im Gehirn gebildet, die mich all das nun tun lässt, was ich schon immer mir als gute Gewohnheit antrainieren wollte. Leider gibt es da einen Haken dabei. Die 21 Tage dürfen nicht unterbrochen werden. Sonst beginnen sie wieder von vorne. Also kann so eine 21-Tage-Änderung auch schon mal ein halbes Jahr und länger dauern. Das klingt gut, das funktioniert in der Regel sogar, stammt aus der Weltraumforschung und trotzdem fällt es mir immer noch schwer, neue Verhaltensweisen anzunehmen, obwohl ich das doch will, einsehe und verstanden habe. Und ich glaube, ich bin mit dem Problem nicht ganz allein. Gute Vorsätze gehören für viele Menschen zum Jahreswechsel dazu. Im Januar schnellen, weiß ich von Julius, die Anmeldezahlen bei Fitnessstudios extrem nach oben. Auf der Hitliste jedes Jahr stehen so ganz unspezifische Wünsche wie: Ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte weniger Stress, mehr Zeit für mich und meine Familie, mich gesünder ernähren, abnehmen, sparsamer sein, weniger Fernsehen, das Rauchen aufgeben. Alles Gewohnheiten, die man doch eigentlich auch an jedem anderen Tag ändern könnte. Oder vielleicht doch nicht. Denn 85% aller Raucher wären gerne Nichtraucher. Das verwundert auch nicht, denn jährlich sterben in Deutschland zwischen 110.000 und 140.000 Menschen an den Folgen des blauen Dunstes. Das heißt, täglich sterben zwischen 300 bis 400 Raucher. Rauchen verursacht statistisch gesehen mehr Todesfälle als AIDS, Alkohol, Drogen, Verkehrsunfälle, Morde, Selbstmorde zusammen. Obwohl diese Gefahren bekannt sind, erkennen sich viele Raucher in der folgenden Szene wieder. Stehen zwei Raucher vor einer Kneipe und schmöken. Sagt der eine zum anderen: Ach, ich würde so gerne mit dem Rauchen aufhören, aber es ist so schwer. Darauf der andere: Wieso das denn? Aufhören ist doch total einfach. Ich habe das schon 100 Mal geschafft. Auch der Volksmund kennt dieses Phänomen und zitiert dann gerne: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ohne zu ahnen, dass auch diese Weisheit aus der Bibel stammt. Jesus selbst hat dies einst zu seinen Jüngern gesagt, als er die Jünger gebeten hatte, mit ihm Wache zu halten im Garten Gethsemane, aber diese immer wieder einschliefen. Genau, super, danke für die Folien. Wenn es also aus eigener Kraft nicht gelingt, nicht funktioniert, trotz aller Selbsthilfeliteratur und guter Ratschläge, wie gelingt denn dann Veränderung und das möglichst dauerhaft? Das ist heute mein Thema. Aber werden jetzt vielleicht einige von euch einwenden, will ich überhaupt Veränderung? In der Werbung hieß es doch auch früher: Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Warum soll ich mich überhaupt mit Veränderung beschäftigen? Weil Veränderung für mich ein ganz alltäglicher, natürlicher Vorgang ist. Denn was sich nicht verändert, anpasst, stagniert und stirbt. Immerzu verändert sich irgendwas, zum Beispiel wir selber, indem wir älter werden, dazulernen, Neues erleben. Unsere Körperzellen erneuern sich alle 7 Jahre. Die Jahreszeiten verändern sich, die Umwelt, die Moden, die Trends, die Technik. Kurz, Leben ist Veränderung. Veränderung ist ein Element des Lebens. Ohne Veränderung gäbe es keine Weiterentwicklung. Das Problem ist nur, jede Veränderung trägt sowohl Risiken als auch Chancen in sich. Und wir schauen häufig nur auf die Risiken. Und deshalb machen uns Veränderungen häufig Angst. Denn wir Menschen sind eigentlich häufig gerne Sicherheitsdenker, Gewohnheitstiere. Obwohl wir im Privatleben doch recht häufig Veränderungen durchlaufen. Kindergarten, Schule, Uni, Berufseinstieg, Umzug, das erste Kind, scheuen wir häufig das Risiko im Berufsleben. Eigentlich komisch, oder? Oft muss es da erst zu einer Krise kommen, bevor wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, aufzugeben, Veränderungen wirklich anzupacken. Wir neigen alle gerne zur Stetigkeit, zum Beständigen. Da wissen wir, was wir haben. Persil bleibt Persil. Aber solch eine Stetigkeit löst oft genug eine Erstarrung aus, auch eine geistige und auch eine geistliche. Sind wir wirklich noch in Bewegung? Sind wir noch offen dafür, dass Gott auch in unserem Glaubensleben noch mal was ganz Neues entfacht? Offen dafür, uns durch Gottes Geist wirklich weiterhin verändern zu lassen? Dass eine direkte Gottesbewegung Menschen verändert, davon berichtet die Bibel immer wieder. Abraham wird zu Abraham, Jakob, der Lügner, bekommt den Namen Israel, ein Saulus wird zum Paulus. Bleibt also die Frage, woher kommt die Kraft für mich heute zur dauerhaften Veränderung? Und dazu habe ich eine Geschichte über eine Person in der Bibel gefunden, die häufig schnell überlesen wird, die mich aber sehr beeindruckt hat. Sie steht im Alten Testament, also in der jüdischen Bibel, in dem Buch, in dem auch über die verschiedenen Könige berichtet wird. Dann nach dem Tod von Salomo das vereinte Königreich auch noch in ein Nordreich, das war Israel, und ein Südreich, Juda, zerfiel, gab es also jede Menge Könige in einem Zeitraum von ungefähr 400 Jahren. Und deshalb hat man dieses eigentlich zusammengehörige Buch aus pragmatischen Gründen in 2 Teile geteilt und ganz originell benannt, nämlich das erste Buch der Könige und das zweite Buch der Könige. Und unsere Geschichte beginnt im zweiten Buch, im 22. Kapitel, ungefähr 639 Jahre vor der Geburt Jesu. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht ab davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Also sein richtiger Vater war Amon. David wird hier erwähnt als Vorfahre, also als Ahne von David. Im Buch der Könige werden die Könige nicht nach ihren politischen Maßnahmen und sonstigen Erfolgen bewertet, sondern allein nach geistlichen Gesichtspunkten. Entweder der König tat, was dem Herrn gefiel, so wie bei Josia, oder er tat, was dem Herrn missfiel, was der Herr verabscheute, was böse war in den Augen des Herrn. So wie bei Josias leiblichen Vater Amon oder seinem Großvater Manasse. Der kleine Josia ist nun also ganz überraschend König geworden mit 8 Jahren. Und er hatte keine guten Vorbilder in seinem Leben, in seiner Familie. Die letzten Generationen vor ihm, seiner Familie, waren alle abgefallen von Gott. Sie haben ihm eine schlechte Tradition vorgelebt und Götzen angebetet. Und erstaunlicherweise wird von Josia genau das Gegenteil berichtet. Was, ist meine Frage, ist geschehen im Leben von Josia? Was hat sich verändert, so komplett umgestellt, dass sich sein Leben so anders entwickelt hat als das seiner Vorfahren? Warum wurde sein Leben so positiv, so dauerhaft verändert, dass er der einzige König im Alten Testament ist, über den solch eine gewaltige Aussage geschrieben wird? Der einzige König, der nicht abgewichen ist von Gottes Gebot. Und er wird noch viel mehr gelobt. Am Ende seines Lebens heißt es über ihn im Kapitel 23, im Vers 25, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu seinem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Wow, was für eine gewaltige Aussage. Keiner vor ihm, keiner nach ihm. Nicht mal David oder Salomon können daran reichen, sich damit vergleichen. Keiner vor ihm, keiner nach ihm. Was war der Auslöser? Was ist da passiert? Und ich glaube, die Frage bezieht sich auch auf uns heute. Was ist geschehen in Josias Leben, was zu solch einer radikalen Änderung seiner Herzenseinstellung zu Gott gegenüber geführt hat? Bei dieser Vergangenheit, bei dieser schlimmen Familie, Herkunftsfamilie. Was ist Umwerfendes geschehen in seinem Leben, dass sein Leben plötzlich so Gott hingegeben war? Denn an anderer Stelle wird in der Bibel über Josia gesagt, in der zweiten Chronik, im Kapitel 34, Vers 3, im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, also 16, den Gott seines Vaters David zu suchen, und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Was hat sein Leben so vollkommen verändert, dass er angefangen hat, Juda und Jerusalem von den Götzen seiner Vorgänger zu reinigen? Und ich denke, ich habe da etwas gefunden, was diese Veränderung bewirkt hat. Dazu müssen wir zurückblättern in der Bibel, und zwar zum ersten Buch der Könige. Und da ist etwas geschehen und das hat Auswirkungen auf Josia, obwohl das viele, viele Jahre später er erst gelebt hat. Also das ist 320 Jahre vor seiner Geburt geschehen, aber das hatte Auswirkungen auf Josia. Ich stelle mir die Szene ungefähr so vor. Vermutlich hat sich der junge Josia gelangweilt und daher wieder einmal aus dem Bücherregal seines Vaters eine Schriftrolle von einem Priester vorlesen lassen. Quasi als Hörbuch. Ich möchte mal wieder etwas hören von den alten Geschichten, die meine Vorfahren erlebt und gelesen haben. Und plötzlich hat dann dieser Priester die folgenden Verse gelesen aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 13, die Verse 1 und 2. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn aus dem Hause David geboren werden, mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden, mit Namen Josia. Kannst du dir vorstellen, was das für diesen kleinen König ausgemacht hat, bedeutet hat, als er plötzlich da seinen eigenen Namen gelesen hat? Plötzlich hat es in seinem Kopf Klick gemacht. Ein Moment mal, da steht ja mein Name, da steht Josia. Diese Stelle bezieht sich auf mich. Ich bin damit gemeint. Und als er das realisiert hat, richtig verstanden hat, da ist er dann mit all seinen Kräften zu Gott gekommen. Und ich glaube, deshalb gab es keinen König seinesgleichen, weder vor ihm noch nach ihm. Deshalb war er so treu Gott gegenüber. Denn er hat nicht nur gehört, sondern hat auch verstanden, im Kopf und im Herz. Das Wort Gottes bezieht sich auf mich. Wow, was für eine Entdeckung. Das klingt wie eine ganz einfache Botschaft. Aber solch eine Erfahrung, die ist so wichtig und genau die macht den Unterschied. Das Wort Gottes bezieht sich direkt auf mich. Und diese Erkenntnis hat Josias Leben völlig verändert. Ich wette, an dem Tag gab es ein großes Fest, nicht nur im Königspalast, auch im Himmel. Denn plötzlich hat dieser junge Mann etwas ganz Entscheidendes verstanden. Er hat Gottes Bestimmung für sein Leben erkannt, Gottes Plan für sein Leben entdeckt. Wie geht's uns damit? Ich glaube, viele Christen, auch ernsthafte Christen, leben so lala. Ein Tag oben, ein Tag unten. Wir leben so, als ob es überhaupt kein Ende des Lebens geben würde. Wir vergessen leicht, dass Jesus wiederkommen wird. Wir beten dann eventuell noch, nicht jetzt, Also irgendwann ja, aber nicht jetzt. Geht's uns ja gerade gut. Wir vergessen gerne, wie dringend und im wahrsten Sinne notwendig es ist, das Evangelium nicht nur für uns zu behalten, sondern auch an andere weiterzugeben. Aber ich glaube, das ändert sich, wenn wir das wirklich richtig verstanden haben, wirklich verinnerlicht haben. Das Wort Gottes bezieht sich auf uns, auf mich ganz persönlich. Das Wort Gottes spricht zu uns, direkt zu mir. Es wird daran nicht nur ganz allgemein irgendwie über Gott gesprochen, sondern über Gottes Willen für uns, für mich ganz persönlich und für dich. Wenn also Jesus im Missionsbefehl sagt, jede Person soll das Evangelium hören, dann ist das exakt Gottes Plan für uns, für diese Generation, für die FEG Dortmund. Darum veranstalten wir Pro Christ in Holzwickede. Aber um dahin zu kommen, müssen wir solche oder ein ähnliches Erlebnis im Wort Gottes haben, wie damals Josia. Wir haben die Chance, wir dürfen frei jeden Tag im Wort Gottes lesen und dies dann ganz persönlich nehmen, annehmen und begreifen. Hey, was steht da? Da spricht ja jetzt Gott plötzlich ganz persönlich zu mir. Er spricht nicht zu jemand anders, er spricht zu mir, genau wie damals zu dem jungen Josia. Er spricht zu uns allen durch sein Wort, auch heute noch. Genau wie Josia sollten wir ähnliche Erlebnisse haben in und mit dem Wort Gottes haben. Und wenn wir sein Wort so persönlich empfangen wie Josia, dann macht es auch bei uns Klick, das verändert wirklich. Und ich glaube, wenn wir so persönlich daran gehen, dann wird das und kann das unser Bibellesen vollkommen neu beleben. Wir dürfen dann spätestens ab heute das Wort Gottes so lesen, als ob es genau für mich, für dich geschrieben ist, als ob unsere Namen darin genannt werden. Wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt und du glaubst an Jesus, dann spricht er jetzt hier und heute direkt zu dir, zu mir. Dann kannst du an der Stelle direkt deinen eigenen Namen einsetzen. Wenn Jesus also im Johannesevangelium sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, also du, Jan, du, Elke, du Emily, du Andy, du Dorothea, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir hier alle werden leben, wenn wir sterben, wenn wir uns auf Christus eingelassen haben. Und da steht nicht vielleicht, da steht nicht hoffentlich, eventuell, ab und zu, ein großer Mann Gottes kann das vielleicht erreichen. Nein, es gibt gar keine großen Männer, Frauen und Männer Gottes. Es gibt nur Männer und Frauen mit einem großen Gott. Und den haben wir. Wir haben einen großen Gott. Und der ist mehr als fähig, alles zu tun, was er gesagt und versprochen hat in seinem Wort. Das Wort Gottes ist gültig für uns. Und unsere Namen stehen da mit drin. Auch wenn sie nicht so deutlich genannt werden wie bei Josia. Aber es reicht nicht, das Wort Gottes nur hier oben zu haben. Man muss es auch hier im Herzen haben. Der Unterschied ist folgender. Das Wort Gottes im Kopf zu haben, bedeutet nur eine gedankliche Zustimmung. Das ändert in unserem Leben meiner Meinung nach gar nichts. Dann sagen wir ganz leicht, ach ja, kenne ich schon, die Schriftstelle, ja, habe ich schon oft gelesen. Aber wenn das Wort Gottes wirklich in unser Herz hineinspricht, das ändert dann unser Leben, unsere Handlungen, unsere Sprache, unsere Taten. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Es gibt so Worte und Botschaften, die treffen direkt da rein und gedeihen dort im Herzen. Sie bewegen uns, sie verändern uns aus Gründen, die wir nicht immer verstehen. Als Josia diese eine Schriftstelle gelesen hat, die hat ihn komplett verwandelt. Weil die Schrift sein Herz getroffen hat und er hat angefangen zu handeln. Er ist vom Zuhörer zum Täter geworden. So einfach, so simpel ist das Wort Gottes. Gott möchte damit auch in mein Leben, in dein Leben hineinsprechen, uns damit erreichen. Er spricht durch die Bibel ganz direkt zu mir, zu dir. Wir sollten dazu das Wort Gottes wirklich persönlich nehmen und ganz persönlich empfangen. Wir sollten bereit sein zu sagen, mein Name steht da jetzt. Ich bin gemeint, wenn da steht. Jeder, der an Jesus glaubt, dann bin ich damit gemeint. Wenn ich lese, alle Gläubige, dann kann ich mich einschließen in diese Aussage. Dann redet Gott direkt jetzt zu mir, genauso als ob dort mein Name geschrieben stände, als ob dort Jörg, Josia oder dein Name stehen würde. Und wenn wir von nun an das Wort Gottes so lesen, mit unserem Namen da drin, dann wird uns das zu völlig neuen Perspektiven und Erkenntnissen führen, zu dauerhaften Veränderungen. Wenn du die größte Veränderung erleben willst, die es gibt, dann fang damit bei dir an. Und so langweilig das klingt, es ist wirklich umwerfend mit regelmäßigen Bibellesen. Raus aus der Komfortzone, rein in das Abenteuer Gottes. Mit Mut, mit Lust und Lebensfreude und ohne Angst davor, wie der Heilige Geist uns wohl verändern wird. Wie klingt das für dich? Sich selbst zu verändern im Namen Jesu heißt, die Welt zu verändern. Wie ihr vielleicht aus den Einladungen zu den Kinoabenden in Holzwickede wisst, bin ich ein großer Fan von guten Filmen. Egal, ob die nun 3 Stunden oder nur 3 Minuten dauern. Ich finde das faszinierend, was man für tolle Geschichten damit so erzählen kann, fast ohne Worte, über Kulturgrenzen hinweg. Ich habe euch jetzt noch ganz zum Abschluss eine tief bewegende Kurzfilmgeschichte mitgebracht. Die könnte zum Beispiel für den Slogan der Willow-Krieg-Stiftung Compassion gedreht worden sein, ist es aber nicht. Compassion wirbt ja für Kinderpatenschaften mit dem Spruch, verändere das Leben eines Kindes im Namen Jesu und du beginnst, die Welt zu verändern. Auch das ist eine gute Möglichkeit, das Reich Gottes hier auf Erden mitzubauen. Bevor ich aber nun gleich Film absagen werde, möchte ich noch kurz erläutern, warum ich anfangs auf dem Thema Rauchen so rumgeritten bin, warum ich das exemplarisch gewählt habe, damit ich da nicht missverstanden werde. Ich habe nichts gegen Raucher. Mein bester Freund in Hemmerde, der mich zum Glauben geführt hat, dem ich ewig dafür dankbar bin, der war Raucher und ist daran 2011 gestorben, ohne es je geschafft haben, damit aufzuhören, trotz diverser Anläufe. Deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt, weil es mich immer noch schmerzt. Ich las allerdings auch von einem Fall, in dem der Heilige Geist diesem Raucher, einem anderen Raucher, ganz deutlich gemacht hat, dass er bereits eine neue Person in Christus ist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues hat angefangen. 2. Korinther 5, Vers 17. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf hat diese Person bei jeder Zigarette, die sie rauchte, Gott dafür gedankt, dass Gott ihn schon vom Rauchen befreit hat. Und das immer und immer wieder. Und so lange, bis es dann tatsächlich irgendwann aufgehört hat, diese elende Sucht. Vielleicht ist dieser Tipp ein Versuch wert. Zusammenfassend lautet also meine Antwort auf die Ausgangsfrage, wie gelingt dauerhafte Veränderung? Der Schlüssel zu jeder Veränderung liegt meines Erachtens in der Umkehr zu Gott. Nur der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die können wirklich Leben dauerhaft verändern mit Ewigkeitswert. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen, wie es im Philipperbrief steht. Veränderung ist also zu 100% Gnade. Und diese 100% setzen sich zusammen aus 1% unser Anteil plus 99 Wirken des Heiligen Geistes. Und sogar diese 1% von uns einzubringenden 1% sind bereits Gnade. Das finde ich wahnsinnig entspannend zu wissen. Oder? An der Stelle sage ich Amen. Und bitte nun um den Film.
าสั่งมาเรื่องต่ออะไร
Filmclip, ich habe es irgendwo im Internet gesehen. Es ist sehr bewegend. Wir möchten jetzt ein paar Lieder singen. Ich bitte alle, der das wünscht, aufzustehen. Und fangen wir an.
Thank you.
Ich möchte mit uns beten, aber vorher ein bisschen in der Lobpreiszeit versuche ich irgendwie eine Richtung oder einen Schwerpunkt zu setzen. Und diesmal, ich wusste nicht so viel von der Predigt, aber ich habe gesehen die Worte Veränderung und irgendwas mit Bibel. Und so dachte ich, ich habe Lieder ausgesucht, die betonen unsere Zeit mit Gott, dass wir Gott brauchen. Weil Veränderungen, wir können versuchen, selbst was zu machen, aber wenn wir Gott nicht begegnen, durch die Bibel oder durch Gebet oder durch irgendeinen anderen Aspekt im Leben, dann passiert das nicht. Und so, wir brauchen Gott. Und deswegen habe ich ein paar Lieder gesucht, die ich meine, in diese Richtung deuten. Und ich bete, und dann können wir weitermachen. Danke, Gott, dass du einen Plan für jeden von uns hast. Und du hast uns so vieles gegeben. Und manche haben es richtig schwer. Wissen nicht so genau, warum du das so machst mit den Schicksalen von manchen Menschen. Aber ich bitte, dass wir alle die Gelegenheiten nehmen, die du uns gibst, die Ressourcen benutzen, die du uns zur Verfügung stellst. Und wir wollen uns verwandeln lassen. Und wenn nicht, bitte überzeug uns, dass das eine gute Sache ist, von dir verwandelt zu werden. Und lasse uns loslassen von was wir halten. Und ich bitte, dass wir immer mehr zu dir kommen und mehr Begegnung mit dir haben.
Nichts nach Frieden. In deiner Gegenwart geht nur noch
Herrn, sind wir schon fast am Ende unseres Gottesdienstes. Und ich möchte noch ein paar Ansagen loswerden. Ja, eine Sache hat mich kurz vor dem Gottesdienst erreicht. Vielen oder vielleicht manchen, ist ja schon älter, war die Frau Ruth Pilzecker, auch genannt Rupi, der Gemeinde bekannt. Sie ist letzte Nacht verstorben. Sie war unser ältestes Gemeindemitglied und wäre jetzt am Dienstag 101 Jahre alt geworden. Ja, dadurch, dass das alles sehr kurzfristig ist, haben wir auch noch keinen Beerdigungstermin. Darüber wird dann kurzfristig, der wird dann kurzfristig bekannt gegeben. Es sind zwar Ferien, aber es finden doch einige Veranstaltungen statt. Die findet ihr, finden Sie auf der Rückseite des Predigtmanuskriptes. Also Atempause für Frauen, Männer, Frühstück. Das haben wir auch hier in den Ferien und im Seniorenbibelkreis. Schon als Vorschau für die Leute, die gerne vorausplanen, am 30. August ist hier kein Gottesdienst. Wer um 10 hier sein möchte, der müsste dann rüberlaufen zum Stern, das schafft vor einer Stunde. Nein, um 11 Uhr ist dort der Gottesdienst und um 10 Uhr unser Gottesdienst fällt am 30. August hier aus. Die Leute, die Kontakt wollen, Gespräch wollen, gibt verschiedene Möglichkeiten. Wer einfach einmal angesprochen werden möchte, weil er noch nicht so viele Leute hier kennt, kann sich gern vorne eine von den bunten Tassen nehmen. Das macht es auch den Leuten, die sie ansprechen möchten, leichter, sie zu finden. Und die Leute, die Gebet haben wollen, wenn sie wollen, dass jemand mit ihnen ganz persönlich spricht, miteinander betet, der kann hier nach dem Gottesdienst am Kreuz die Gelegenheit nutzen. Dort werden dann Leute sein, die mit ihm beten. Ja, bleibt das letzte Lied. Bewahre uns Gott, wollen wir jetzt zusammen singen und dabei die Kollekte einsammeln. Wir wollen uns jetzt zum Segen erheben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.